Hallo und ganz herzlich willkommen zu Maidons Meinung. Als die Inflationsrate in den USA zum letzten Mal so hoch war wie jetzt, da war ich -2, also noch nicht mal geboren. Der Herr neben mir war so wahrscheinlich ungefähr 5, schätze ich jetzt mal. Hallo, Alfred
Maidon. Danke, vielen Dank. Ja, 5x3 oder so.
Eher. Okay, 5, los. Wir wollten das lassen wir mal hingestellt, aber 1981 im November, da hatten wir auch schon eine ähnlich hohe oder genau dieselbe hohe Teuerungsrate wie jetzt.
9, ich kann mich nicht daran erinnern, also, dass da irgendwie alles so teuer war.
Ja, ich sowieso nicht, aber...
Ich krieg's doch jetzt nicht so mit, weil ich gehe nicht so oft einkaufen.
Das ist überlistet, oder das war auch wahrscheinlich so. Weil man kommt schon mit, das könnt ihr gerne in die Kommentare mal schreiben. Irgendwie gefühlt, der Einkauf hat sich doch, also der Betrag des Einkaufs hat
auch... Also was ich sagen kann, dass Urlaube extrem teuer geworden sind. Also wirklich teuer, das kann ich bestätigen.
Und hier sehen wir das ja auch, schwarz-blau auf weiß. Ja. Zumindest für die USA, aber...
Ja, ja sieht in Deutschland ja ähnlich aus. Tatsächlich die Inflationsdaten der USA in den letzten Monaten... kontinuierlicher Anstieg. Und da hatte man eigentlich gedacht, im März, vielleicht haben wir schon die Spitze gesehen, da gab es mal einen Rückgang im April, aber jetzt schon wieder ein weiterer Anstieg auf jetzt den Spitzenwert seit 20 Jahren, eben 9,1%. Seit 40 Jahren, nicht 20, 40 sogar, 9,1%. Das war über den Erwartungen auch, erwartet waren 8,8, wobei, ob jetzt 8,8 oder 9,1 macht eigentlich jetzt nicht den Riesenunterschied, diese 0,3%. Aber die Erwartungshaltung ist auch in der Bevölkerung, es gibt ja Umfragen, doch eher so, dass wir tatsächlich jetzt eher tatsächlich die Spitze gesehen haben, ob es jetzt nochmal 9,3 werden im nächsten Monat, aber dass es bis zum Jahresende auf jeden Fall doch eine relativ starke Entspannung gibt. Und wenn man mal sich die historische Inflation in den USA anschaut, dann sieht man zum einen klar, das hier war die wilden 80er Jahre in der Spitze sogar bis 14%. Aber was man auch sieht, jedes Mal, wenn es solche extremen Anstiege gab, gab es sofort danach wieder einen extremen Absturz der Inflation und so etwas Ähnliches könnten wir jetzt auch sehen. Wir hatten das letzte Mal eine starke Inflation übrigens in der Finanzkrise oder vor der Finanzkrise. Da ging es dann rauf bis, naja, über 5%. Und danach gab es diesen herben Abschluss dann direkt in deflationären Bereich. Also es ist alles möglich. Diese schnellen Umschwünge sieht man auch hier. Wir hatten ja Corona, waren wir auch bei Null oder sogar leicht unter Null und dann dieser starke Anstieg. Also sehr wahrscheinlich oder unwahrscheinlich ist, dass die Inflation jetzt da oben einfach bleibt. Sowas gab es einfach noch nie, sondern eher, dass wir eher so einen massiven Abschwung sehen. Und dafür sprechen auch einige andere Indikatoren, die ich mal mitgebracht habe.
Genau, wir schauen auf ein paar Rohstoffe.
Genau, ich habe mir nämlich mal, also erstmal Gold. Gold ist ja eigentlich der beste Inflationsschutz. Aber wenn man sich das so anschaut, dann schützt das nicht so wirklich. Tatsächlich, wir sind jetzt unter dem Wert von Jahresanfang. Mhm. Und das hier war der Kriegsbeginn. Da ist Gold als Krisenwährung kräftig gestiegen auf über 2000. Und jetzt sind wir nur noch etwas über 1700. Und das ist schon erstaunlich. Und jetzt kann man sich überlegen, woran liegt das? Vielleicht liegt es daran, dass tatsächlich der Markt diese Inflation doch nur kurzfristig gesehen wird, weil sonst hätte Gold viel höher stehen müssen. Dass Gold jetzt als Inflationsschutz völlig raus ist, ist eher unwahrscheinlich. Oder dass Gold jetzt noch später im Nachgang steigt, was ich aber auch nicht glaube. Dafür ist diese Entwicklung einfach zu schwach. Ja, vielleicht ist es wirklich so, dass irgendwie der Markt diese Inflation doch nicht so sieht, wie sie ist.
Schon eingepreist hat, dieses klassische.
Kann auch sein, aber das ist schon auffällig und auch andere Rohstoffe sehen. Kupfer ist ja nur Industrierohstoff und das ist so eine Indikation, also wenn der Kupferpreis, und der ist auch kräftig gefallen, von 5 bis auf nur noch 3, also um über 40%, bei solchen Preisverfallen, das wird dann irgendwann natürlich auch durchschlagen, wenn die Rohstoffe günstiger werden, auf die Endprodukte. Und wir haben ja, das Problem war ja tatsächlich, dass auch die hohen Rohstoffpreise dazu geführt haben, dass die Produzenten eben teuer einkaufen mussten und diese Preise eben weitergegeben haben. Und vielleicht, wenn das so ein Vorläufer ist, dann dreht sich das bald wieder um. Und zwar relativ zügig dann auch.
Das Brötchen hat ja auch beim Bäcker, keine Ahnung, das Doppelte zwischenzeitlich mal gekostet, aber jetzt immer noch den Weizenpreis.
Genau, das ist fast das Erstaunlichste von allem. Wir haben ja nun tatsächlich eine Weizenknappheit, weil wenig Weizen aus der Ukraine und aus Russland kommt. Jetzt hat man ja eine Lösung gefunden, offenbar für die 1,7 Millionen Tonnen Weizen, die in der Ukraine sind, die werden jetzt per Schiff ausgefahren. Aber dennoch, es gab auch hier diesen extremen Anstieg zu Kriegsbeginn und ja, dann blieb der Preis hoch und jetzt ist er in den letzten Wochen doch auch kräftig gefallen. Ich bin mal gespannt, wie sich diese Preise bei den Rohstoffen und auch bei Lebensmitteln dann, ob die dann tatsächlich durchschlagen zum Endverbraucher und wir dann von einer Inflation oder diese Inflationszahlen eben genauso stark fallen, wie wir das schon ein paar Mal gesehen haben in der Historie.
Genau, dann.
Das war so ein bisschen Makroökonomik. Ich weiß nicht, ob das alles richtig war. Ich bin jetzt nicht der Inflationsexperte, aber.
Aber es hat aus meiner Sicht Sinn ergeben, was du gesagt hast, oder war nachvollziehbar. Wir sind gespannt, ob es wirklich so kommt und wie schnell das dann geht, wie schnell die Preise wirklich wieder, die Inflationsraten wieder sinken.
Aber es ist ja auch so, dass Inflation am Aktienmarkt jetzt auch gar nicht mehr das große Thema ist. Das hat man gestern schön gesehen. Inflationszahlen schlecht und der Aktienmarkt hat sich eigentlich sehr stabil gehalten. Mhm. Der Nasdaq fast unverändert, der Dow leicht im Minus. Also, das hätte man eigentlich schlimmer erwarten können, ja, bei solchen starken Inflationszahlen. Stark im Sinne von schlecht.
Jetzt wird ja schon erwartet, dass die nächste Zinserhöhung in den USA dann gleich 1% sein könnte.
Oder genau,
die Wahrscheinlichkeit dafür ist zumindest deutlich gestiegen.
Ich glaube, die Notenbank weiß sehr wohl, dass abzuwägen Inflation gegen Rezession. Das ist ja im Moment das Spiel, wo die Notenbank wirklich in der Klemme ist. Sie müsste eigentlich die Zinsen stark anheben, um die Inflation zu bekämpfen. Andererseits darf sie das nicht tun, um die Rezession nicht noch zu anzuheizen, die höchstwahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich kommt. Die Frage ist nur, wie stark sie ausfällt. Also sehr schwierige Zeit, aber im Moment steckt der Aktienmarkt das eigentlich sehr gut weg, muss man sagen.
Nach dieser
zumindest der US-Markt, der deutsche Markt jetzt weniger.
Ja. Nach diesem Exkurs zur Makroökonomie schauen wir jetzt auf ein paar Einzelwerte, denn die Bilanzsaison steht schon wieder vor der Tür. Ging irgendwie gefühlt wieder sehr schnell.
Ja.
JP Morgan startet heute, die US-Großbanken sind immer so ein bisschen die Vorläufer. Wer die Sendung jetzt am Nachmittag guckt, da sind die Daten dann wahrscheinlich schon raus, weil sie kommen heute Mittag.
Genau, so 13, 14 Uhr kommen dann die Zahlen meistens. Also erstmal kurz JP Morgan, ich bin jetzt auch kein Freund von Banken, aber was auch hier erstaunlich ist, wir haben ja nun seit Jahresbeginn doch sehr stark steigende Zinsen, ist ja eigentlich gut für Banken, aber nicht nur JP Morgan sieht so auch aus, Morgan Stanley, Goldman Sachs, also alle Banken haben zuletzt doch ordentlich nachgegeben und das ist schon ein bisschen merkwürdig vor dem Hintergrund der steigenden Zinsen. Ja, kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht erklären, aber ich würde jetzt sowieso mir nicht unbedingt Banktitel ins Depot legen wollen, aber JP Morgan eröffnet nun mal, wie eigentlich fast immer, die Quartalssaison heute und die wird sehr wichtig werden, weil da wird man dann auch von den Firmenchefs hören, wie sie so in die Zukunft gucken, auch im Hinblick auf Inflation und Rezession, wie tatsächlich sich die Kunden verhalten oder was sie meinen, wie sie sich verhalten werden. Darum geht es ja am Ende. Denn wenn die Kunden weiter konsumieren, dann bekommen wir auch keine Rezession. Und wenn dem nicht so ist, dann eben doch. Also das wird man sehen. Die Erwartungshaltung ist natürlich jetzt nicht sehr hoch. Man sieht es hier, das sind die letzten Quartale. Das hier war das Jahr 2000, pandemiebedingt mit rückläufigen Unternehmensgewinnen. Dann 2021 diese extremen Zuwächse. Tatsächlich im zweiten Quartal 2021 fast 100%, fast die Gewinne verdoppelt. Klar. Immer 1, 2, 3, 4 im Vergleich zu dem Vorjahr. Und jetzt haben wir genau diesen positiven Basiseffekt jetzt negativ. Jetzt kämpfen wir in diesem Quartal gegen diesen extremen Gewinnanstieg an. Und daher ist das Gewinnwachstum, wird jetzt erwartet, mit knapp 2% nur. Und die Umsätze sollen übrigens um fast 10% steigen. Das ist auch ungewöhnlich. Während dieser Phase sind die Gewinne deutlich stärker gestiegen als die Umsätze. Aber das ist natürlich auch so ein bisschen Grund, ja, die stark gestiegenen Kosten, die man wahrscheinlich nicht so ganz weitergeben kann an die Kunden und deswegen die Margen schrumpfen und auch die Gewinne eben weitaus weniger stark wachsen als die Gewinne. Aber, und das ist das Gute bei so niedrigen Erwartungen, die Chance, dass sie übertroffen werden, ist entsprechend größer.
Genau, dass wir eine positive Überraschung erleben. Wie gesagt, ein paar Stunden wissen wir da schon mehr und dann ist es ja erst der Start der Berichtssaison, können wir in den nächsten Wochen noch viel, viel über diverse Bilanzen
sprechen. Ja, es geht ja nächste Woche richtig los, da kommen auch die ersten großen Tech-Werte. Ja. Tesla am 20. Juli, ich habe nochmal nachgeschaut, also nächste Woche Mittwoch?
Ja,
Mittwoch. Ja, nächste Woche 20. Mittwoch.
Genau, Tesla kommen wir gleich, wir schauen aber vorher noch auf BYD, da haben wir über das Gerücht gesprochen, dass Buffett seine Anteile verkauft haben könnte oder verkaufen möchte, so. Ich sag's immer falsch, hat sich mittlerweile in Wohlgefallen aufgelöst.
Ich habe ja schon am Dienstag gesagt, dass ich mir das beim besten Willen nicht vorstellen kann, dass Warren Buffett eine Position, die er seit 2008 hält, also seit mittlerweile 14 Jahren, jetzt verkauft, mit der er kräftig im Plus liegt. Es gibt überhaupt keinen Grund. Und das Ganze hat sich jetzt auch aufgeklärt, diese 225 Millionen Aktien von Warren Buffett sind hier im Handelssystem oder in dem Clearing der Börse Hongkong aufgetaucht. Und das lag ganz einfach daran, dass die Börse Hongkong umstellt von physischen Aktien auf elektronische und da offensichtlich alle Positionen einmal durchlaufen müssen und eben auch die von Warren Buffett. Und das fällt natürlich auf, so eine große Position. Und das war genau die Stückzahl, die er hat. Und deswegen, also auch wenn man verkaufen will, tauchen die da auf oder eben bei dieser Umstellung und da das keiner offenbar mitbekommen hat. Oder wenn man natürlich auch solche Sachen gerne mal erzählt. Also eine Umstellung ist nicht so spannend wie das Gerücht, Warren Buffett will verkaufen. Und das wurde natürlich dann von allen Medien verbreitet. Wogegen jetzt diese Klarstellung,
nicht so.
Davon liest man jetzt relativ wenig. Also ich habe das auf einer chinesischen Seite gelesen, jetzt hat das nochmal Morgan Stanley nochmal gesagt, dass das eben nur an dieser Umstellung lag an der Börse in Hongkong und dass also Warren Buffett sicherlich nicht verkaufen wird. Klar, er kann immer verkaufen, aber kann genauso gut zukaufen. Also das ist jetzt seine eigene Idee. Ich habe mich eh schon immer gefragt, warum Warren Buffett nicht mal seine Position sogar aufstockt. Mhm. Ist auch denkbar. Also, und ich habe es ja auch schon vor 2 Tagen gesagt, selbst wenn Warren Buffett aussteigen sollte, würde das jetzt BYD nicht mehr so schaden, wie das vielleicht vor einigen Jahren gewesen ist, weil BYD mittlerweile nicht nur etabliert ist, sondern tatsächlich für mich einer der absoluten Top-Konzerne, wenn nicht sogar der Top-Konzern aus dem Bereich Elektromobilität und das eigentliche Wachstum noch vor sich hat. Also vor 2 Tagen waren wir bei 34,50, jetzt sind wir bei 36, also wer da die Chance genutzt hat, ist schon mal ein paar Prozent.
Aber es hat sich nicht wieder, also die Aktie ist nicht so stark gestiegen, vielleicht wäre das eben nicht so verbreitet.
Ja, eben, das dauert. Also ich denke mal, heute ging es mal 5% nach oben in Hongkong, vielleicht dann morgen nochmal. Wir waren vorher bei 39 Euro ungefähr. Ich glaube, das sehen wir auch wieder, vielleicht jetzt nicht morgen oder übermorgen, aber sagen wir in den nächsten 1 bis 2 Wochen. Wie gesagt, es dauert ein bisschen. Und sonst von BYD gibt es eigentlich weiterhin nur positive Nachrichten. Es gab jetzt sogar ein weiteres Gerücht. Das halte ich allerdings für glaubwürdiger, obwohl es auch sehr erstaunlich ist, dass BYD bis August es schaffen wird, 300.000 Autos im Monat zu verkaufen. Wir hatten im Juni gut 130.000, also das wäre mehr als eine Verdopplung. Mhm. Hier nochmal ein Blick auf den chinesischen Automarkt, auf den chinesischen Elektroautomarkt insgesamt. Da hatten wir im Juni, also nicht nur BYD hatte Rekordzahlen, sondern auch der ganze Markt mit 600.000 verkauften Elektroautos in einem Monat. Man wird wahrscheinlich in diesem Jahr auf 6 Millionen kommen. Der Marktanteil in China ist bei knapp 22%. Also mehr als jedes 5. Auto, was in China verkauft wird, ist mittlerweile elektrisch. Ich sage das deswegen nicht nur in Bezug auf BYD, sondern auch in Bezug auf die anderen Hersteller, die gerade die Deutschen, die für die China ja der wichtigste Markt ist und die da elektrisch eben noch sehr schwach sind. Das wird problematisch, denn dieses Wachstum, man sieht es ja, das Blaue ist das Jahr 20, da ist wenig passiert, dann im Jahr 21 und jetzt sind wir im Jahr 22 und wir könnten wahrscheinlich bis Jahresende auch noch in Richtung 1 Million pro Monat kommen. Also das ist schon ein sehr, sehr dynamisch wachsender Markt. Ja, und BYD ist da voll dabei und dieses Auto wird in wenigen Tagen auch ausgeliefert. Das ist der BYD Seal, im Prinzip der direkte Konkurrent zum Model 3 von Tesla, nur eben deutlich günstiger, ab gut 30.000 Euro zu haben. Das Model 3, da geht es, glaube ich, ab 45.000 los. Also insoweit, das ist schon, BYD hat vor davon, 30.000 Autos im Monat zu verkaufen.
Also man hört raus, und du hast ja auch schon gesagt, die Fantasie ist momentan, auch wenn Tesla weiterhin dein All-Time-Favorite ist, bei BYD größer im Moment.
Ja, na klar, man ist... man kann international noch wachsen, man verkauft fast ausschließlich in China, man hat die ersten Märkte jetzt mit kleinen Stückzahlen beliefert, Norwegen, Australien, Brasilien, da hat man erst noch eine Kooperation mit einem Ride-Hail-Service und wird den mit Autos beliefern. Also da gibt es viele Möglichkeiten noch zu wachsen und das hier ist noch, ob bei der Aktie noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Das nach diesem Anstieg auch mal eine Korrektur kommen, wodurch ausgelöst auch immer, das war ohnehin zu erwarten, dass es jetzt dieses komische Gerücht war, sei es drum, jeder soll.
Wer eingestiegen ist, freut sich, also auf dem Tief.
Ja, ich glaube, selbst jetzt, wir sind ja immer noch vom Hoch weg ein ganzes Stück tiefer, es ist immer noch eine sehr gute Chance.
Genau, also wer dem genau das genauso sieht wie du, der kann jetzt noch einsteigen. Tesla, jetzt kommen wir darauf zu sprechen. Ich habe jetzt wieder von dem Lockdown da in China gehört, die erste Stadt, die wieder komplett dicht ist. Gut, ist nicht Shanghai und betrifft nicht Tesla, aber kann natürlich auch jederzeit wieder passieren.
Das Risiko schwingt immer mit, also nicht nur bei Tesla, auch bei BYD, die produzieren dann auch. BYD hat übrigens eine neue Produktion gestartet, jetzt Ende Juni, insoweit wird man die Zahlen hochfahren. Der Vorteil ist ein bisschen, BYD hat mehrere Standorte, an denen man produziert und Tesla hat in China eben nur einen, aber gut, man kann nicht alles haben.
Auch nicht einen.
Und klar, ich habe dieses Risiko immer, das betrifft aber alle und was erstaunlich ist, dass Tesla und BYD beide eben nicht jede Woche erzählen, dass sie keine Chips bekommen, so wie es die anderen Hersteller tun und das auch nicht als Ausrede nehmen für vielleicht nicht ganz so gute Zahlen. Gut, BYD hat keine schlechten Zahlen.
Auch mal keine Ausrede.
Tesla hat den Lockdown halt gehabt. Also soweit, klar, man hat auch Probleme, aber doch deutlich weniger als andere. Und ja, vom Chartbild hat sich jetzt eigentlich in den letzten Tagen nicht viel verändert. Wobei die Aktie gestern auch nochmal recht kräftig zugelegt hat. Mhm. Es gab dann nachbörslich noch eine schlechte Nachricht, dass der Chef der Selbstfahrabteilung von Tesla gegangen ist. Aber das war auch fast zu erwarten. Er hatte ohnehin schon ein Sabbatical, war glaube ich schon 4 Monate weg.
Jetzt ist er ganz weg.
Jetzt ist er endgültig weg. Aber es ist ja bekannt, dass Tesla in diesem Bereich wirklich nicht so vorankommt, wie man sich das wünscht. Dieser Beta-Test läuft jetzt schon relativ lange. Und das vollautonome Fahren, wird immer noch ein bisschen länger warten müssen.
Ich wollte am Ende der Sendung darauf hinweisen, jetzt tun wir es jetzt. Das war ja eines der großen Kritikpunkte des Kollegen Florian Söllner. Der hat mit dir eine Sendung gemacht, wer es noch nicht gesehen hat, wo es eben um Tesla ging. 4 verschiedene Themen habt ihr angesprochen und Selbstfahren war eben auch eins der Themen. Ja. Die Regie wird bestimmt hoffentlich ganz spontan sein und uns genau einblenden können. Da standet ihr vor deinem Tesla, so viel können wir verraten.
Genau, gut, dass man das Kennzeichen nicht sehen kann.
Und da ging es auch ums Selbstfahren.
Ich schaue so kritisch. Ne? Wahrscheinlich hat er wieder irgendeinen Quatsch erzählt gerade.
Der hat dich auf den Lackschaden aufmerksam
gemacht. Ach so, ja, stimmt. Den hatte ich noch gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ja,
das umso ärgerlicher. Genau, wer es noch nicht gesehen hat, das ist auf YouTube abrufbar. Ja.
Ja,
da kann man sich eine Meinung bilden,
sehr, wer sehr kurzweilig
die besseren Argumente hatte und dessen Meinung man vielleicht dann eher traut und glaubt. Genau, dazu, wie gesagt, könnt ihr euch online anschauen. Jetzt schauen wir mal auf die deutschen Autobauer, beziehungsweise auf eine nur, Mercedes-Benz. Gestern wieder Top-Verlierer im deutschen
Leitindex. Ja, das ist schon dramatisch. Jetzt der Chartverlauf, die Aktie ist jetzt unter das März-Tief gefallen. Chart ist höchst hochgradig angeschlagen. Es gibt jetzt auch wenig gute Nachrichten. Gut, gestern gab es diese Klage, die Verhandlung, die wird dann, glaube ich, erst nächstes Jahr fortgesetzt. Mhm. Das war jetzt, glaube ich, nicht der Grund, dass die Aktie nochmal schwach war. Es ist insgesamt, glaube ich, so ein bisschen nach diesem Hype, den deutsche Hersteller hatten, nach diesen guten Verkaufszahlen im letzten Jahr, hatte man jetzt doch zu kämpfen. Mercedes hat im 2. Quartal 16% weniger Autos verkauft und vor allen Dingen in China 25% weniger. Und das ist schon dramatisch. Ich habe es ja gesagt, das Problem ist China. Mercedes verkauft ungefähr ein Drittel seiner Autos da, Volkswagen 40%. Und da ist ein bisschen das Problem, dass man solche SUVs, da kommen wir gleich noch zu diesem Auto, die Chinesen gerne kaufen, die kaufen sie jetzt eben gerne elektrisch. Mhm. Und die bietet NIO, die bietet BYD, die bietet XPeng, die bietet Li Auto, aber die bietet eben nicht Mercedes und nicht BMW und Volkswagen nur in sehr eingeschränktem Maß. Also das fehlt und wenn man da nicht schleunigst nachlegt, dann läuft man Gefahr, massiv Marktanteile zu verlieren.
Dementsprechend gilt weiterhin, deine Meinung zumindest, dass man Mercedes nicht auf dem Zettel haben
muss. Nein, Mercedes nicht, BMW nicht, Volkswagen nicht. Da würde ich einen großen Bogen drum machen. Dieses Auto, das war das erste Elektroauto, also das erste, ja, kann man sagen, das erste richtige Elektroauto von Mercedes, wobei es auch nicht richtig war. Das war der EQC, ist das auf der Basis vom GLC, also auf einer Verbrennerbasis gebaut, Batterie kurz implantiert praktisch und hat sich nicht wirklich gut verkauft. In diesem Jahr, glaube ich, im ersten Halbjahr etwas über 1.000 Stück. In der Spitze waren es, glaube ich, mal knapp 4.000 pro Jahr. Also das sind Stückzahlen, die selbst für Mercedes zu gering sind. Und deswegen hat man sich jetzt offenbar entschieden, die Produktion einzustellen. Also ab Anfang nächsten Jahres gibt es das Auto nicht mehr. Mhm. Macht auch Sinn.
Wenn es nicht so beliebt war. Oder
ja, man versucht sich jetzt an neuen Modellen, die auch gut sind. Aber das Problem ist, bei allen Modellen, die von den etablierten Herstellern kommen, dass sie eben nicht in vielen Sachen nicht an die Qualität mit Bezug auf Reichweite, Effektivität von Tesla heranreichen. Und ja, das ist immer das Problem. Wenn ich später komme in einen Markt, der schon besetzt ist, dann muss ich eigentlich besser sein. Klar, man kann sich auf seinen guten Markennamen berufen, aber mittlerweile hat Tesla im Bereich Elektromobilität halt auch einen sehr guten Namen. Und da muss man erstmal hinterherkommen. Und es gab neulich einen Bericht auf Reuters über Chinesen, die ein Elektroauto kaufen wollen, die sagen, wir würden gerne ein BMW und gerne ein Mercedes kaufen, aber leider gibt es nicht das, was wir haben wollen, also kaufen wir chinesische Hersteller. Und die haben jetzt, holen immer mehr auf und haben einen größeren Marktanteil. Und ja, das ist die Gefahr, dass die Chinesen den Deutschen den Markt in China abgraben.
Dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Wir wollen jetzt mal die Branche wechseln. Wir kommen auf eine ganz andere Thematik zu sprechen. Auf Netflix, die jetzt zusammenarbeiten mit Microsoft, was die zukünftigen Werbeanzeigen angeht. Du warst ja früher mal sehr, also du hast Netflix sogar ins Depot, ins Sparplan deiner Tochter.
Ich habe es immer noch nicht geändert. Ich muss das dringend machen.
Aber dann
machen.
Hat sich ja die Meinung so ein bisschen geändert. Ist es immer noch eher skeptischer jetzt oder bist du ein bisschen?
Ja, ich bin immer noch, die Netflix-Wachstumsstory ist vorbei. Okay. Also das ist wirklich schade. Man wird jetzt im laufenden Quartal wahrscheinlich 2 Millionen Abonnenten verlieren. Ich verstehe immer noch nicht so ganz, warum. Aber na gut, doch, ja, mehr Konkurrenz mit Disney, mit Apple Und ja, vielleicht ist den Leuten irgendwann auch zu teuer. Und deswegen will Netflix ja ein Angebot machen, das Werbung beinhaltet und dass es dann eben sehr günstig geben soll. Wie günstig, hat man noch nicht gesagt. Jetzt hat man auf jeden Fall sich Microsoft als Technologiepartner ins Boot geholt. Das hat gestern den Kurs der Aktie kurz beflügelt, aber davon von dem Plus ist nicht viel übergeblieben, 1%. Also man sieht es ja auch nach der letzten üblen Warnung, wirklich übelst, ja, die Aktie ist am Boden und da ist auch eine Erholung erstmal nicht in Sicht. Und es ist ja auch so, dass Netflix, klar, die Aktie hat sich jetzt geviertelt, kann man das sagen, ja, ziemlich genau geviertelt, jetzt auch nicht günstig ist von der Bewertung. Netflix hat jetzt ein KGV von 15, bei einem Umsatzwachstum von, einem Gewinnwachstum ähnlich von ungefähr knapp 10%. Das ist jetzt nicht super günstig, das ist in Ordnung. Soweit wäre es jetzt auch, wenn jetzt Netflix natürlich dieses neue Angebot bringt und wieder ewig große Zuwächse hat, was ich mir kaum vorstellen kann, dann ändert sich das vielleicht, aber im Moment ist diese Wachstumsstory für mich einfach vorbei.
Gut. Soweit. Ja. Muss man es nicht an mir verfolgen.
Gut, ich habe jetzt auch keinen Stress mit dem Verkauf, weil sie fällt auch nicht weiter, aber eine Erholung halte ich da auch für eher unwahrscheinlich.
Der nächste Wert, da hast du ja deine Meinung auch, oder das ist ja deine Meinung ähnlich, dass das jetzt hier kein Wachstumswert mehr ist, was sich ja auch gezeigt hat zuletzt. Immerhin ein kleines Lebenszeichen gab es zuletzt. In positiver Hinsicht, weil sie jetzt die Kosten senken wollen, müssen sie logischerweise auch.
Ja. Aber ja. Ja, man will jetzt die Produktion komplett auslagern. Man hat ja ziemlich viel selbst gemacht. Man hat ja dann sogar noch ein neues Werk in den USA angefangen zu bauen. Das hat man dann auch wieder abbrechen müssen. Also da ist, ja, ich will nicht sagen alles, aber so fast alles schiefgelaufen, was schieflaufen kann. Und auch hier dürfte es schwer werden, wieder Fahrt aufzunehmen. Peloton ist tief in die roten Zahlen gerutscht. Wächst nicht mehr, im Gegenteil, wird sogar schrumpfen und da muss man jetzt wahrscheinlich lange warten, bis man da wieder einen gesunden Boden gefunden hat und auch die Aktie hat noch keinen Boden gefunden, wie man sieht. Mhm. Nochmal, ich habe die Aktie empfohlen und habe sie im November bei der Gewinnwarnung verkauft, an dem Tag, da ist sie -30% gefallen und das ist in der Regel auch richtig, so zu agieren, wenn tatsächlich so etwas Massives, ein massiver Einbruch kommt, dass man dann eher sagt, ich verabschiede mich, denn ja, da war die Aktie noch bei $50, jetzt ist sie bei 9. Das ist nochmal ein richtig schmerzhafter Verlust und dass wir die 50 wiedersehen, das dürfte schwierig werden, sagen wir mal so.
Ja, also ja, schade, wirklich schade. Gewinne, Verluste begrenzen, ja, bevor man ewig dabei bleibt und hofft, dass es wieder hochgeht und dann passiert es vielleicht nie.
Ja, jetzt haben wir so viel Negative, kommt jetzt noch eine positive Aktie?
Ja, Fryer Battery hast du uns noch mitgebracht.
Okay, ein Glück.
Kommt auch gleich noch weiter, aber nein.
Ja, noch eine positive,
ja. Wir werden sehen. Ja, Fryer Battery, gibt es da was Neues?
Nicht wirklich, außer dass der Kurs sich sehr schön entwickelt hat. Was heißt sehr schön? Wir haben auch hier eine Seitwärtsbewegung, aber wir sind obendran und Fryer hatte ja vor kurzem seine Prognose glattweg mal verdoppelt von 100 auf 200 Gigawattstunden bis zum Jahr 2030 und darauf hat die Aktie noch gar nicht reagiert. Und das ist natürlich auch so ein bisschen dem schwachen Umfeld geschuldet, dass natürlich solche Entwicklungen, ja, da kann man die tollsten News bringen, wenn der Markt gerade kollabiert, dann verpufft das. Aber das kann im Nachgang natürlich noch kommen, wenn jetzt tatsächlich das Umfeld sich ein bisschen verbessern sollte, ist ja jederzeit möglich. Dann glaube ich, sehen wir hier doch eher eine sehr dynamische Entwicklung. Also das ist eine Aktie, ich habe es ja gesagt, das ist ein potenzieller Verzehnfachungskandidat. Wenn es halbwegs normal nur läuft, dann muss eigentlich nur das, was man geplant hat, auch umsetzen. Was heißt nur, das ist eine ganze Menge, was man da plant. Aber Fryer ist, ja, könnte einer der größten Batteriehersteller der Welt sein. Und ja, den kriegt man jetzt eben noch für unter 1 Milliarde. Das ist schon interessant. Also hochspekulativ, aber auch hochinteressant.
Dann kommen wir jetzt auf weiter zu sprechen. Ja, wir warten quasi weiter auf Godot.
Genau.
Also hoffentlich nicht auf Godot, weil der kam ja nie. Hoffentlich kommt da
mal die gute Nachricht. Dann habe ich noch mal ein bisschen rumgegoogelt und habe eine schöne Headline gefunden. Warta ist im Lademodus. Die laden sich auf. Dauert ein bisschen lange.
Es vollzieht ja auch eine Bodenbildung, so die Aktien, eine gute Grundlage, um dann vielleicht, wenn eine positive Meldung kommt,
ja, das Gute, tatsächlich, das Wort Grundlage trifft es eigentlich ganz gut. Warta hat ja eine sehr solide Grundlage. Man hat das Kerngeschäft mit den Coin-Batterien und man kann jetzt Warta mittlerweile auch als Dividendenaktie sehen. Warta zahlt oder hat in diesem Jahr 2,48 Euro gezahlt. Das ist eine Dividendenrendite von 3,2%. Das finde ich schon sehr gut. Mir wäre es doch lieber, Warta würde keine Dividende zahlen und lieber das Geld in Wachstum stecken. Aber sie machen es, auch weil der Großaktionär, der Herr Theuner, sicherlich jedes Jahr ein bisschen Geld haben will. Aber es ist eine schöne Sache, 3,2%. Und Für mich ist die Aktie nach unten abgesichert. Das sehen übrigens andere auch so, da bin ich jetzt nicht ganz alleine. Und ich habe halt das Upside, wann immer es nochmal, und es wird zu einer Meldung kommen, Bereich Elektromobilität, großformatige Batteriezellen. Und nicht nur übrigens für Elektroautos, sondern auch tatsächlich für Großspeicher. Was ja auch Faye übrigens macht. Faye verkauft viele seiner Batterien an Entwickler und Hersteller von großen Batteriespeichern für Solarparks, Windparks etc. Und auch Warta ist in diesem Bereich eher im kleineren Bereich aktiv. Also insoweit ist das ja nach unten sicher und nach oben Luft. Und der Lademodus wird doch irgendwann vorbei sein. Ich bin mal gespannt, wann sich Warta entlädt.
Wir schauen auf Ørsted. Wir haben letztes Mal ja kurz darüber philosophiert, für was das stehen könnte. Es ist benannt nach einem dänischen Wissenschaftler, Hans Christian Ørsted.
Ach so, okay. Mhm. Gut, dass wir es mal geklärt haben. Und was hat er gemacht?
Das habe ich nicht. Aber ich habe nachgeguckt, wie die Firma vorher hieß, weil auch das war. Hieß mal Dansk Naturgas, Dansk Olli Ok Naturgas, Dong und Dong Energy.
Hatten schon fünf Jahre. Genau, das war der größte Öl- und Gaskonzern. Also einer der größten der Welt, glaube ich, so, aber der größte auf jeden Fall aus Dänemark. Der, ja. Und der wahrscheinlich auch der einzige.
Und nach 2017 hat man sich dann in Ørsted umgebracht.
Genau, man hat das Ölgeschäft, glaube ich, komplett verkauft und ist jetzt ausschließlich ein grünes Unternehmen und macht ausschließlich Offshore-Windparks, nee, nicht nur Offshore, sondern auch Onshore, macht man auch, aber größtenteils Offshore, also auf dem Meer. Ich weiß gar nicht, warum ich die Aktie noch dabei habe, weil es gibt jetzt eigentlich auch hier nichts wirklich Neues zu sagen, außer, dass 200-Tage-Linie ist überschritten, sieht vom Chart her sehr gut aus und
das hast du nur dabei gehabt, dass ich auf Hans Christian hinweisen kann.
Ja, genau, als ob ich es geahnt hätte. Nein, ist eine Aktie, die glaube ich, noch langfristig viel Spaß machen wird. Wenn man den Langfristchart bringt, nächstes Mal mit, dann sieht man, die ist über einen Zeitraum von 3-4 Jahren gestiegen und jetzt seit knapp 2 Jahren seitwärts, abwärts. Man sieht ja auch, die 200-Tage-Linie kommt eigentlich eher von oben. Mhm. Und diese Bewegung ist, glaube ich, jetzt mal langsam abgeschlossen. Vor allem vor dem Hintergrund, dass natürlich Offshore-Windkraft eine der wichtigsten Säulen ist und vor allen Dingen immer mehr wird für eine konstante, solide Energieversorgung. Gerade wenn das Gas irgendjemand abgedreht wird.
Da sind wir schon beim Thema Power for a New World. Wer sich mitbekommen hat, in der Dienstagssendung haben wir auch schon noch, haben wir schon darüber gesprochen.
Ich glaube, das ist einfach nur, es kommt vom letzten Mal noch mit, aber reden wir kurz nochmal drüber.
Ja, vielleicht hat es ja nicht jeder mitbekommen, dann als neuer
Index. Okay, gut. Ja, das ist aber schön, dass wir den Index nochmal dabei haben, denn wir hatten ja, da ist die Ørsted drin und da ist die Warta auch mit drin. Ørsted, Wind, Warta aus dem Bereich Batterie, dann noch Solar, Jinko Solar und aus dem Bereich Elektromobilität, die Vivaldi. 4 Aktien, das sind meine 4 Favoriten aus diesen 4 Bereichen, alle in einen Index gepackt und man sieht, nicht
das
viel.
Das ist der Tageschart.
Tatsächlich, wir waren vor einigen Tagen mal bei 10,8, das ist das Zertifikat, der Index war dann bei 108, das Zertifikat ist genau ein Zehntel, dann wieder runter auf 100. Das lag so ein bisschen daran, wie bei die stark gestiegen, Ørsted, dann alles an einem Tag. Mhm. Ja, aber jetzt sind wir ungefähr da, wo der Index gestartet ist, bei etwas über 100.
Was ja erst letzte Woche war.
Letzte Woche war. Also so lange gibt es den noch gar nicht. Und ich bin mal gespannt, wie der sich entwickeln wird. Ich finde die Idee wirklich mal ganz gut, dass man einfach mal sagt, hey, ich nehme jetzt 4 dynamische Bereiche, die in der Zukunft eine wichtige Rolle spielen, aus jedem den besten Wert. Klar, es ist ein bisschen auch nicht unbedingt auch ein bisschen subjektiv, aber es sind schon Firmen, die eine starke Marktstellung haben, die alle ein starkes Wachstum vor sich haben. Und sicherlich zu den Marktführern der Branche gehören. Und ja, das sind meine 4 Favoriten und die sind jetzt da drin.
Wir werden es weiter beobachten. Vielleicht nicht gleich wieder in der nächsten Sendung, aber wir werden den Index
Nein, in der nächsten Sendung sicherlich nicht. Das warten wir mal ein paar Wochen. Und wenn wir dann bei 11 Euro sind, dann reden wir wieder
darüber. Dann gibt es ein Update. Dankeschön für heute,
ja, gerne.
Alfred. Danke euch, bis zum nächsten Mal.